Menotalk. Zeit für dich. Hallo und herzlich willkommen bei Menotalk, deinem Podcast rund ums Frausein, Wohlfühlen in den Wechseljahren und ein ganzheitlich gesundes Leben. Hey, ich bin Britta, Expertin für ganzheitliche Frauengesundheit, Autorin und Aromaberaterin für ätherische Öle. Folge 7. Gewichtszunahme in den Wechseljahren, Teil 2. Den eigenen Körper verstehen. Hallo und herzlich willkommen, du wundervoller Mensch. Ich freue mich so, so sehr, dass du wieder hier bist, mir lauschen möchtest, mir zuhören möchtest. Ach, lass uns einmal tief durchatmen, wenn du kannst, wenn du jetzt nicht gerade beim Autofahren bist und aufpassen musst oder auf dem Rad unterwegs bist. Lass uns einmal ganz, ganz tief durchatmen, ganz kurz die Augen schließen und hier so richtig ankommen. Ja, also ich hoffe, ich habe dich in der letzten Woche schon ein bisschen neugierig gemacht auf mehr. Es ist ziemlich viel, ich sag mal, Fachbezogenes, was ich so erzähle, aber es ist wichtig. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, nicht einfach nur irgendwelche Tipps und Tools rauszuhauen, wo niemand den Hintergrund kennt, sondern es ist einfach essentiell, über den eigenen Körper Bescheid zu wissen, über die Abläufe, die in unserem Körper passieren. Und daraus ergibt sich ja meist immer schon so eine logische Folge, was wir selbst tun können oder wie wir gegensteuern können. Ne? Also ich könnte auch noch viel, viel, viel mehr dazu sagen und auch auf meinem Blog schreiben. Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich das jetzt mal auf 2 Folgen erstmal aufgeteilt und packe so die wesentlichsten Infos erstmal hier rein. Und ja, damit du so einen groben Überblick hast, und erzähle dir dann natürlich, wie versprochen, noch was du tun kannst, wie du Einfluss nehmen kannst und alles so ein bisschen steuern kannst und das Gewicht, was jetzt hängen geblieben ist, mehr geworden ist und hängen geblieben ist, auch wieder loswerden kannst. Auf sanfte Art und Weise. So viel schon vorweg. Genau. Ja, also lass uns mal weitermachen. Lass uns da wieder richtig reinstarten in diese Fortsetzung quasi von der letzten Woche zu den möglichen Auslösern der Gewichtszunahme in der Perimenopause. Ja. Lass mich mal das nächste Thema nennen oder die nächste Möglichkeit, den nächsten Auslöser, und zwar ist das die Östrogen-Insulin-Connection. Und im ersten Teil habe ich dir ja bereits erklärt, welche mögliche Ursache für die Gewichtszunahme ein sinkender Östrogenspiegel hat und auch das schleichende Wegfallen des monatlichen Zyklus. Ne? Also wenn nicht, höre gerne in die Folge nochmal rein von der letzten Woche. Zusätzlich aber merken wir ganz oft nicht, wenn wir eine Insulinresistenz entwickeln. Auch dazu hatte ich schon in der letzten Woche was erzählt. Ja, aber die Symptome für eine Insulinresistenz sind möglicherweise am Anfang gar nicht stark ausgeprägt und so ziemlich diffus, dass man so gar nicht darauf kommt im ersten Moment. Jo, also wir wissen jetzt, dass durch die Insulinresistenz unsere Zellen den dringend benötigten Kraftstoff, also die Glucose, die im Blut unterwegs ist, nicht aufnehmen können. Also sie können nicht tanken. Unsere Zellen bleiben hungrig. Unser Körper denkt also, wir sind in einem Notzustand. Und weil eben unsere Zellen hungern, beginnt er immer mehr die Fettspeicherung anzugehen. Also in Fettzellen dieses Fett anzulagern. Und sehr zu unserem Leid halt auch vorrangig am Bauch, ne? Weil das macht Sinn. Zusätzlich versucht nämlich unser Körper über dieses Bauchfett den Östrogenmangel auszugleichen. Ja, weil unser Bauchfett in der Lage ist, wie eine Drüse, das hatte ich auch schon erwähnt, eine Östrogenform zu produzieren. Ja. Genau. Also Fettspeicherung ist gleichbedeutend für unseren Körper mit Überleben. Und wenn wir jetzt nicht langsam anfangen, unsere Kalorienaufnahme, also die Menge der Kalorien, etwas, wirklich betone, ausdrücklich etwas zu reduzieren, nehmen wir unweigerlich zu. Ja. Das Ganze wird noch erschwert durch das Fettgewebe, das sich um die inneren Bauchorgane ansammelt. Hat auch einen Sinn. Ja, der, also wie gesagt, unser Körper ist total schlau. Er lagert dort Gewebe an, Fettgewebe an, um die Bauchorgane zu schützen. Das ist ein reiner Schutzmechanismus. Und aus gesundheitlicher Sicht geht's jetzt nicht mehr ausschließlich nur um Übergewicht. Denn jetzt wird so langsam richtig interessant und ich sag mal auch zum gewissen Punkt bedenklich. In diesem Fettgewebe, was um die Bauchorgane gelegt wird, in diesem Fettgewebe wird quasi werden Hormone, ganz eigene Hormone produziert. Mal so gesprochen. Das sind sogenannte Adipokine. Ja, das sind so verschiedene Hormone, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen und das auseinanderpflücken. Wichtig ist für uns erstmal zu wissen, dass diese Hormone dort produziert werden. Und genau diese Adipokine können eine Insulinresistenz verstärken und zusätzlich erhöhen sie auch noch so ein allgemeines Entzündungsrisiko im Körper. Ja, also das ist echt nicht von der Hand zu weisen, was wirklich gesundheitlich schon bedenklich wird. Also allerspätestens jetzt ist Alarmstufe rot und wir sollten gegensteuern. Zu diesen Adipokinen gehört auch Leptin. Eigentlich ein super tolles Hormon, so einzeln genommen. Ne? Leptin ist unser Satthormon. Und gemeinsam mit Östriol zusammen dafür verantwortlich, dass die Information, ich bin jetzt satt, als Nachricht an unser Gehirn geschickt wird. Ne? Das Fatale ist jetzt aber, wenn durch das vermehrte Bauchfett auch zu viel Leptin im Körper zirkuliert, dann sendet es kein Sättigungsgefühl mehr. Was wiederum dann dazu führt, dass wir uns nach dem Essen nicht wirklich satt fühlen, zumindest nicht kulinarisch befriedigt. Ich weiß nicht, ob du das kennst so, wenn man manchmal so, man ist eigentlich, also man merkt dieses Völlegefühl im Bauch, wo man eigentlich satt sein müsste, aber man hat immer noch so einen Appetit. Und das kann auch diffus sein. Also entweder ein Appetit auf was Süßes oder entweder ein Appetit auch auf was Herzhaftes, beziehungsweise so Salziges. Ja, also vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt. Ja, und die chronische übermäßige Ausschüttung von Insulin kann längerfristig, also wenn dieser Zustand länger anhält, zu erheblichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Beschwerden führen. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Dann haben wir den nächsten Aspekt, und zwar ist das Adrenalin und Cortisol in der Kombi. Und zwar geht's hier um die Stress-Connection. Ja. Es ist im Allgemeinen kein Geheimnis mehr, dass chronischer Stress zu Übergewicht führt. Haben wir alle schon von gehört, ja, wenn auch manche vielleicht die Hintergründe, die Zusammenhänge nicht so kennen, aber gehört haben wir das alle schon mal, dass Stress dick macht. Ja. Relativ überraschend ist aber, wie es in diesem Zusammenhang zum größer werdenden Bauchumfang kommt. Und da kommen die Nebennieren ins Spiel. Die Nebennieren sind Drüsen, die gemeinsam mit den Eierstöcken für die Produktion von Progesteron, von unseren Fortpflanzungshormonen, Progesteron und Östrogen zuständig sind. Ja, du weißt bestimmt schon, dass die Nebennieren eine ziemlich große Rolle bei der Stressregulation spielen, aber eben auch für die Produktion dieser Hormone sind sie verantwortlich. Natürlich auch für die Freisetzung von Adrenalin. Ja. Adrenalin wird immer in Stresssituationen freigesetzt und kann uns in den sogenannten Kampf- oder Fluchtmodus versetzen. Stress, nur als kurze Randbemerkung, war früher, hast du auch schon wahrscheinlich 100-mal gehört, dieser Säbelzahntiger oder der Bär oder das Mammut, ne? Wo wir ganz schnell entscheiden mussten, renne ich weg oder gehe ich in den Kampf? Ja, entsprechend formt unser Körper, unser System in dem Moment um, von der Durchblutung her. Ne? Und heute sind unsere Bären und unsere Säbelzahntiger aber eine zu volle To-Do-Liste, ein unangenehmer Auftrag vom Chef. Ja, das ist all sowas. Die ganzen Alltagsbelastungen, das sind die Bären in unserer heutigen Zeit. Also Adrenalin bringt uns in den Fight-or-Flight-Modus und Cortisol sorgt dafür, weil es wird zeitgleich ausgeschüttet, dass die Körpersysteme, die wir in diesem Zustand gerade nicht brauchen, das ist, was ich gerade erwähnte, also Fortpflanzung, Verdauung zum Beispiel, im Sinne unseres Überlebens stark heruntergefahren werden. Ja. Und jetzt ist es so, dass einige von uns, und ich sag mal, das sind gar nicht so wenige, so gesellschaftlich betrachtet oder gesellschaftlich bedingt, schon lange unter chronischem Stress. Es ist quasi inzwischen schon zum Normalzustand geworden für uns. Also wir bemerken es meist gar nicht mehr. Höchstens am Abend, wenn man so feststellt, oh, die Schultern sind verspannt, weil wir den ganzen Tag so diesen Anspannungsmodus hatten, die Schultern hochgezogen, die Kiefermuskulatur ist vielleicht verspannt, ne? Da fällt es uns dann vielleicht auf. Aber ansonsten merken wir das so im Laufe des Tages gar nicht, weil wir auch so im Hustle-Modus sind, ne? Wir merken es also kaum, selten. Und bereits ein unausgewogener Hormonhaushalt und eine unter durcheinander geratene Körperchemie stören unseren Stoffwechsel. Wirklich, wirklich sehr sogar. Ja. Nun kommen noch die Wechseljahre dazu. Und jetzt ist unser Körper ständig in dem Modus, dass quasi er das Gefühl hat, er hat eine Hungersnot. Ja, all die Komponenten sorgen für die genannten Symptome. Der Körper denkt, wir haben eine Hungersnot, weil ja die Zellen hungern. Und also ist die Gefahr ziemlich groß, dass wir wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir in irgendeine Situation kommen, wo was Essbares in Sichtweite ist, mit Heißhunger reagieren. Ja, wir haben dann das Verlangen, möglichst viel zu essen, gesteuert von unserem Körper. Also versteh das bitte nicht falsch, du bist da nicht schuld. Das ist einfach biochemisch gesteuert im Körper, dass wir das Bedürfnis haben, erstmal wirklich viel zu essen. Der Körper geht davon aus, er weiß ja nicht, wann er das nächste bekommt. Ne? Und gebunkert wird es natürlich in den Fettzellen, wo wir es eigentlich nicht haben wollen. Ja, was dann schlussendlich zu einer unkontrollierten Gewichtszunahme führt. Da nun in den Wechseljahren aber auch Testosteron zwar sehr langsam, aber auch absinkt, führt das automatisch auch parallel dazu zu einem langsamen Muskelabbau, womit wir unsere Verbrenner verlieren. Ja, unsere Muskeln, das weißt du bestimmt auch schon, hast du bestimmt auch schon mal gehört, sind wichtige Verbrenner. Ja, und die verlieren wir jetzt immer mehr. Was natürlich kontraproduktiv ist im Gegenzug, wenn wir Fettzellen anlegen und Fettgewebe einlagern oder aufbauen. Ne? Ja, wenn wir jetzt noch zusätzlich eine Diät anfangen, dann gerät unser Körper komplett in den Ausnahmezustand. Die Hungersnot wird quasi immer, immer schlimmer und er wird jetzt alles festhalten. Er wird kein Gramm Fett mehr loslassen und aus den Depots hergeben. Und das ist meist auch der Punkt, wo viele Frauen dann sagen, so, ich brauche nur am Essen vorbeigehen und hab's schon auf den Hüften. Oder aber ich kenne auch diese Sätze von, bei mir setzt sogar ein Apfel an. Ja, also das ist, so kommt dieser Zustand zustande. Ne? Das dazu. Jetzt gibt's natürlich auch noch andere Auslöser. Ja, also nicht nur ein Hormonungleichgewicht oder so eine bestimmte Connection, sondern es gibt auch emotionale Auslöser. Auf die möchte ich heute unbedingt auch noch eingehen. Ich meine, gut, diese emotionalen Auslöser ziehen auch wiederum hormonelle Reaktionen nach sich, aber der Auslöser ist dann erstmal emotional. Ne? Wenn wir zum Beispiel eine permanente Überproduktion von Stresshormonen haben, ja, führt das zwangsläufig zu chronischer Müdigkeit, die wiederum immer mehr den Stoffwechsel untergräbt. Ja, also unser Stoffwechsel wird immer weiter runtergedrückt. Wir können immer weniger funktionieren. Das Immunsystem wird auch heruntergefahren. Das hast du bestimmt auch schon gehört, dass Stress das Immunlevel absenkt. Und weil da ist wieder dieser Fight-or-Flight-Modus, ne? Weil das Immunsystem ist nicht zwingend notwendig zum Überleben, wenn wir im Kampfmodus sind. Ja, genauso wie die Fortpflanzung und die Verdauung. Wird also alles heruntergefahren und das kann zu wirklich gefährlichen gesundheitlichen Situationen führen. Ja, unter anderem zu Typ-2-Diabetes, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das ist gar nicht so selten leider. Unser Körper fühlt sich ausgebrannt, müde, erschöpft und manchmal sogar steif und unbeweglich an. Ja, je nachdem, ob dann noch jetzt die Wasseransammlungen im Körper dazukommen. Manchmal fühlen wir uns wie so ein Michelin-Männchen und noch dazu völlig erschlagen, erschöpft, ne, müde. Das wiederum beeinträchtigt ja mega unser Wohlbefinden und auch unsere seelische Verfassung. So können Depressionen entstehen oder zumindest angstähnliche Symptome auftreten. Ja, auch hier wieder Heißhungeranfälle, keine Seltenheit. Das ist einfach die Sprache des Körpers, der uns damit signalisieren möchte, entweder, dass wir ihn vernachlässigen oder aber, dass eben unser Hormonhaushalt komplett durcheinander geraten ist. Ja, auch durch emotionale Auslöser kann das passieren. Und erschwerend kommt hinzu, dass wir in der Zeit ja regelrecht lernen oder ja, dass diese Essanfälle auch eine Art Bewältigungsmechanismus sind. Unbewusst wahrscheinlich, also uns ist das meist gar nicht bewusst, aber wir essen, um Situationen besser zu bewältigen. Denn Essen beruhigt unser Nervensystem. Ja. Also wenn wir zum Beispiel so unter Umständen mal eine innere Leere füllen, so musst du dir das vorstellen, die wir dann mit Essen füllen wollen. Ja, wie gesagt, Essen beruhigt unser vegetatives Nervensystem. Es können unerfüllte Bedürfnisse dahinter stecken, auf emotionaler, auf körperlicher und sogar auf biochemischer Ebene. Hier macht es absolut Sinn, mal genauer hinzuschauen und zu erkennen, wo tatsächlich die eigentlichen Auslöser liegen, was die Ursache des Problems ist. Ja, also wir haben quasi gelernt, Essen als Trost oder Belohnung einzusetzen. Viele von uns sogar schon als Kind. Leider. Ja, das ist, also ich bin so ein Beispiel dafür, ich habe das schon als Kind gelernt. Ja, als Kind war das schon bei mir absolut an der Tagesordnung. Wenn uns etwas gut gelungen ist, also wir ziehen das dann weiter, wenn ich mich jetzt mal wirklich als Beispiel fortsetze, ne? Bei Traurigkeit oder wenn wir uns einsam fühlen, das ist, dann fangen wir an zu essen. Ja, das war bei mir viele, viele Jahre so, dieses emotionale Essen. Um diese Heißhungeranfälle zu überwinden, dürfen wir erst einmal lernen, echten körperlichen Hunger von emotionalem Hunger zum Beispiel zu unterscheiden. Also es gibt Augenhunger, es gibt Nasenhunger. Ja, das ist, wenn du zum Beispiel so am Bäcker vorbeigehst und du riechst diesen frisch gebackenen Duft, also Duft von frisch gebackenem Brötchen und hast sofort, du merkst, das Wasser läuft dir im Mund zusammen. Oder aber du siehst was Leckeres, gehst am Straßencafé vorbei oder dein Arbeitskollege hat da was Leckeres an seinem Platz liegen, was sofort dich auch hungrig macht. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit ausgelassen hast, und noch dazu gestresst bist, brauchst Energie, ja, das ist, dein Energielevel geht ja durch den Stress auch in den Keller, könnte das eine Ursache sein, dass du anfängst zu essen. Also da ist die Frage, mal hinschauen, hast du eine Mahlzeit ausgelassen, brauchst du wieder Energie, bist du gestresst, ist Essen möglicherweise für dich zu einem Ritual geworden, zu einem Bewältigungsritual, ja, vielleicht auch einfach ein Ritual, um dir Gemütlichkeit zu verschaffen. Also Gemütlichkeit bedeutet ja meist immer Entspannung. Das war es bei mir auch lange Zeit. Ja, ich habe immer gesagt, ich bin so ein Genussmensch. Ich habe Essen immer, also mache ich heute noch, aber heute mit einer anderen Intention, immer zelebriert. Ja, also Essen, Gemütlichkeit schaffen bedeutet Entspannung. Ja. Oder langweilst du dich, isst du gerade aus Langeweile? Ja, bist du traurig, frustriert oder prokrastinierst du? Ja, also schiebst irgendwas vor dir her, irgendwas Unangenehmes und überbrückst die Zeit, also prokrastinierst durch Essen. Auch das gibt es. Ist gar nicht so selten. Ja, also es macht wirklich Sinn, sich das alles mal vor Augen zu führen, das mal näher zu beleuchten, zu hinterfragen, ist auch ganz, ganz wichtig, um diesen emotionalen Auslösern auf die Spur zu kommen. Ja. Jo, war viel. Also das erstmal zu den ganzen Möglichkeiten aus Teil 1 und Teil 2. Ich will jetzt mal an dem Ende erstmal einen Cut machen, Das sind so die häufigsten Ursachen zusammengefasst für Übergewicht in den Wechseljahren. Und ich könnte jetzt noch viel, viel, viel mehr erzählen. Aber, also das würde wahrscheinlich ein Buch füllen. Ich denke, anhand dieser Beispiele kannst du schon sehr viel mitnehmen. Und ich denke mal, daran ist ja auch schon sehr viel deutlich geworden. Ja. Es gibt logische Schlüsse für unseren Körper, für unsere Handlungen und für unser Essverhalten, die wir schon daraus ziehen können. Ich denke mal, ja, viel hast du bestimmt schon Aha-Momente gehabt jetzt zwischendurch, wo du sagst, ah, ne, und da kann ich ja das und das machen. Und wie versprochen, will ich jetzt noch kommen zu den Hinweisen und Tipps, wie du gegensteuern kannst. Was ich aber unbedingt vorab schon sagen möchte, ist, bei mir wirst du keine schnellen Lösungen finden. Du wirst bei mir keine Essensregeln finden, keine Vorschriften, keine Dogmen, keine Einschränkungen, aber wie gesagt eben auch keine schnellen Lösungen. Also mal eben in 4 Wochen oder 6 Wochen die Bikini-Figur erreichen, das findest du bei mir nicht. Das vorweg. Ja, denn diese Lösungen wären nicht nachhaltig, die wären viel zu radikal und viel zu einseitig. Also lass uns mal anschauen, was langfristig für eine gleichmäßige und konstante Gewichtsabnahme beziehungsweise eine Gewichtsregulation sorgen kann. Ja, und dann guck mal, was für dich vielleicht stimmig wäre, was du für dich mitnehmen kannst, was du ausprobieren kannst. Das wäre dann der erste Punkt, vermeide schnelle Kohlenhydrate. Ganz klar, es gibt keine Verbote. Aber du solltest Zucker, also auch versteckten Zucker, so aus Fertigprodukten und Lebensmittel aus Weißmehl, so wenig wie möglich essen. Greif stattdessen hier lieber auf Süßungsmittel zum Beispiel wie Xylit oder Erythrit zurück, weil die tatsächlich am Stoffwechsel vorbeigehen. Und iss gerne auch Vollkornprodukte, ja, Brötchen, Reis, Nudeln, all sowas. Vollkorngetreide wird zwar auch zu Glucose verstoffwechselt, aber viel langsamer als Lebensmittel aus hellem Mehl, die heute fast nur noch aus Stärke bestehen. Also Mehl ist inzwischen so stark ausgemahlen, also Typ 405er Mehl besteht fast nur noch aus Stärke. Ja. Dadurch, haben wir ja gelernt, steigt der Blutzuckerspiegel krass an, was wiederum bei Vollkornprodukten nicht passiert. Da steigt der Blutzuckerspiegel durch die langsamere Aufspaltung langsamer an und auch nicht so hoch, als würdest du Weißmehl oder hellen Zucker essen. Und demzufolge fällt er auch langsamer wieder ab. Also du crasht nicht so runter in so ein Zuckerloch. Ne? Wenn du jetzt aber bei Feiern bist, oder Treffen mit Freunden, Familienfeiern, all sowas, und du möchtest, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwie so dich rausnehmen und jetzt extra gesund essen und oder trotzdem gesund essen und möchtest dann doch lieber zu schnellen Kohlenhydraten greifen, dann tu das bitte, solange es nicht die Regel ist. Sei dir bewusst, es sollte eine Ausnahme sein, aber dann isst sie mit Genuss. Behandle diese Lebensmittel dann wie Genussmittel. Es ist eine Ausnahme und du genießt sie in vollen Zügen und ganz ohne schlechtes Gewissen. Das ist ganz wichtig. Ja. Gönn es dir. Denn Verbote machen Frust. Du fühlst dich eingeschränkt und dann hältst du keine gesunde Ernährungsweise durch. Das funktioniert einfach nicht. Ja, weil du so gefrustet bist. Ruckzuck fällst du dann in alte Muster zurück. Und das wollen wir ja nicht. Es soll ja nachhaltig sein. Also bitte keine Verbote. Vielleicht hilft dir hier so eine 80-20-Regel. Ja, so 80 Vollkorn und gesunde Süßungsmittel und 20 eben Weißmehlprodukte und anderer Zucker, andere Süßungsmittel. Ne? Gut, der nächste Punkt wäre, ist intuitiv. Ja. Dieser Punkt wird dir ganz sicher nicht von heute auf morgen gelingen. Da sei dir sicher. Also ich musste das erst wieder lernen. Wir haben alle verlernt, intuitiv zu essen. Dadurch, dass wir meist auch verlernt haben, echten Hunger von Appetit zu unterscheiden. Ja, also das muss sich alles erst wieder einpegeln. Wir müssen erst wieder lernen, auf unseren Körper zu hören und das zu erkennen. Und gib dir Zeit, bleib geduldig. So viel schon mal vorweg. Ja, also versuch ganz entspannt daran zu gehen. Du musst dich in dem Zusammenhang dann nämlich erstmal mit den Signalen des Körpers beschäftigen. So ein bisschen reinfühlen. Was ist es jetzt für Hunger? Die Aufgabe ist tatsächlich zu lernen, wann hast du wirklich echten körperlichen Hunger und wann ist es tatsächlich auch Durst? Ja, denn Hunger kann sich auch, dahinter kann sich auch Durst verbergen. Deswegen macht es Sinn. Klingt so ein bisschen abgedroschen, weil auch schon viel erzählt wurde darüber. Wenn du ein Hungergefühl hast, trink mal ein Glas Wasser und dann guck mal, was passiert. Wenn der Hunger dann nach einer Weile, also nach einer kurzen Weile gleich wiederkommt, dann ist es tatsächlich wirklich Hunger. Aber unter Umständen war es vielleicht einfach nur Durst, weil diese Signale, die der Körper sendet, zumindest verstehen wir die ziemlich diffus am Anfang. Ja. Und gucke, ob es vielleicht auch Augenhunger ist. Augenhunger, Nasenhunger. Ja. Das wäre ganz, ganz wichtig rauszufinden. Also die Aufgabe, diese Unterscheidung wieder zu lernen. Und dann wirklich nur zu essen, wenn du echten Körperhunger hast, ja. Ganz wichtig, bleib hier offen, bleib neugierig. Ich sag mal, will fast sagen, wie so ein kleines Kind, entdecke dein intuitives Essenverhalten ganz neu. Ja, je mehr du dich verkrampfst und kontrollieren möchtest, umso frustrierender wird die ganze Erfahrung und du hältst es nicht durch. Also versuch's mit einer gesunden Portion Leichtigkeit, ja. Zusätzlich zu diesem, wenn du dich da langsam so eingegroovt hast, will ich mal sagen, bringt dir dieses intuitive Essverhalten wieder so eine gewisse Regelmäßigkeit. Das wirst du merken. Also du wirst, mach das Essen nicht an der Uhrzeit fest, aber du wirst merken, dass der Körper so in regelmäßigen Abständen alle paar Stunden so sein Essenslevel einfordert. Und diese gewisse Regelmäßigkeit, wenn dein Körper, dein System jetzt wieder lernt, dass da regelmäßig Nahrungsnachschub kommt, dann kommt er gar nicht erst in diesen Mangelmodus, in diesen Notfallmodus. Ja, also mit dieser intuitiven Regelmäßigkeit wird dir das helfen, deinen Stoffwechsel wieder ein bisschen mehr Stück für Stück in Bewegung zu bringen. Ja, also das zu diesem Thema. Dann der nächste Punkt, Kalorienreduktion. Also keine Sorge, ich werde dich hier auf keinen Fall dazu verdonnern oder dir empfehlen, Kalorien zu zählen oder irgendwelche Mahlzeiten zu tracken. Ja, möchte ich dich überhaupt nicht dazu animieren. Das will ich gleich als erstes sagen, ne? Denn es macht zusätzlichen Stress und was Stress im Körper auslöst, wollen wir, das wissen wir, haben wir schon gelernt, wollen wir nicht, ja, wollen wir vermeiden. Deshalb kein Kalorienzählen, kein Mahlzeiten-Tracken. Mein Vorschlag an der Stelle, der sich bei mir selbst total bewährt hat, ist die Handtellermethode und die Faustmethode. Will ich dir mal ein paar Beispiele geben, zum Beispiel Frühstück, wenn du jetzt ein Müsli frühstücken möchtest. Dann nimm die Faustmethode. Wenn du jetzt eine Faust ballst, dann hast du in etwa die Größe von deinem Magen. Du weißt also, wie viel würde da in deinen Magen passen. Und fülle dir in diesem Maß etwa deine Müsli-Schüssel. Und damit meine ich wirklich alles. Also Müsli samt Obst, samt Nüssen, Früchten, Milch, ja, was immer du da nimmst. Oder Joghurt. Und dann sollte insgesamt eine Portion rauskommen wie deine Faust. Dann hast du ein gutes Maß von der Essensgröße, von der Essensportion. Und beim Mittagessen zum Beispiel würde ich mit der Handtellermethode arbeiten. Wenn du jetzt die Finger und den Daumen wegrechnest, dann hast du deinen Handteller. Und in den Wechseljahren verschieben sich die Konstellationen so ein bisschen. Du kannst deinen Mittagsteller füllen mit einer Portion Kohlenhydrate. Ja, so groß wie dein Handteller ist. Also zum Beispiel Kartoffeln, Reis, Hirse, solche Sachen. Dann gerne, sehr gerne mit zwei Portionen Gemüse. Sind eben auch die Ballaststoffe, ne? Also zwei Handteller dürfen davon auf den Teller. Und ein Handteller sollte Proteine ausmachen. Und hier meine Empfehlung, ohne jetzt irgendwie wieder in so ein Dogma oder so eine Schiene einzugreifen, eher pflanzlich. Ja, Protein eher pflanzlich in Form von Tofu, Seitan, Tempeh, da gibt's ja die verschiedensten Sachen. Warum? Tierische Proteine liefern dir zwar mehr Eiweiß als pflanzliche Proteinquellen, aber Das pflanzliche Eiweiß übersäuert deinen Körper und was ihn auf biochemischer Ebene total stresst und was wiederum Entzündungsprozesse fördert, die wir ja unbedingt vermeiden wollen. Ja, aber auch hier wieder, wie gesagt, keine Verbote, taste dich da erstmal ran. Vielleicht kannst du auch hier wieder dann die 80-20-Regel irgendwann anwenden oder erstmal 60-40. Teste dich da mal so ein bisschen ran. Ja, das ist, aber hab im Hinterkopf, dass pflanzliche Proteine günstiger sind, weil sie den Körper eher im basischen Milieu halten und einfach gesünder sind als tierische. Ja, probier es einfach mal aus. Also sei da offen, immer wieder mein Hinweis, bleib neugierig wie so ein kleines Kind, entdecke dieses neue Essverhalten ganz neu. Ja, setz dich nicht unter Druck. Die Erfahrung habe ich gemacht und deswegen erwähne ich immer wieder, auch wenn du es nicht mehr hören kannst, bleib entspannt, geh es langsam an, sei neugierig und versuch's mit Leichtigkeit. Gut, mit dem Essen können wir wahnsinnig viel Einfluss nehmen. Es gibt so eine altbekannte Regel, wenn du Gewicht verlieren möchtest, dann schaffst du das, also hat der Einfluss, mal so formuliert, der Einfluss von Essen ist 70%, Bewegung nur 30%. Also wir überschätzen eindeutig die Bewegung, die natürlich wichtig ist. Also verstehe mich nicht falsch, es ist ganz, ganz wichtig, unseren Körper in Bewegung zu bringen und auch in Bewegung zu lassen. Aber zum Gewicht abnehmen hat Essen tatsächlich den höheren Einfluss. Ja. Und bei Bewegung, wenn ich jetzt auf Bewegung zu sprechen komme, beziehungsweise der nächste Punkt, lass ihn mich kurz nennen, ist Bewegung versus Entspannung. Also die Balance macht's letztendlich. Ne? Und ich will dich hier überhaupt nicht dazu auffordern, sofort ins Fitnessstudio zu rennen und wieder Muskulatur aufzubauen, weil wir ja gelernt haben und wir wissen, dass wir Muskulatur als Verbrenner brauchen. Ne? Also Muskelgewebe ist zwingend notwendig, um die Fettverbrennung wieder mehr anzukurbeln. Aber hier sofort in die Vollen zu gehen, ist genau das Gleiche wie bei einer krassen Essensumstellung, würde langfristig vermutlich nicht funktionieren. Es überfordert dich mit dem Resultat, dass du die Nase voll hast und sowieso aufgibst. Ja, also auch hier wieder, gib dir Zeit. Finde erstmal heraus, welche Bewegungsform dir am meisten Freude bringt, tatsächlich. Wie hast du dich zum Beispiel als Kind schon immer am liebsten bewegt? War es Tanzen? Waren es Ballspiele? Oder bist du schon immer mit dem Fahrrad gern gefahren? Ja, also das hilft vielleicht so ein bisschen, das rauszufinden. Probier dich da gerne durch. Fakt ist, jede, wirklich jede moderate Bewegungsform wird dir helfen, deine Muskulatur wieder, also zu erhalten, was noch da ist, und wieder etwas aufzubauen. Ja, also weil, wenn deine Leidenschaft Tanzen ist, könntest du entweder einen Tanzkurs belegen, ja, buchen oder zum Zumba gehen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Bei deiner Vorliebe für Ballspiele vielleicht den passenden Verein finden. Aber selbst Spaziergänge bringen dich erstmal wieder mehr in Bewegung. So habe ich tatsächlich angefangen. Ich habe erstmal nur mit Bewegung angefangen. Finde deine Lieblingsbewegungsform und dann schau mal, wie du sie am besten so in deinen Alltag mit einbauen kannst. Ja. Das ist, wie gesagt, in meinem Fall war es die Bewegung. Ich habe erstmal angefangen, wieder mehr spazieren zu gehen, längere Spaziergänge zu machen. Ich bin teilweise wirklich echt lange unterwegs und meine Spaziergänge sind auch relativ zügig vom Tempo her. Also ohne mich jetzt zu stressen, aber das ist einfach so drin in mir. Und habe dann für mich herausgefunden, dass unser örtlicher Verein Frauenpower e.V. hier verschiedene Sportgebote im Petto hat und ich da zum Beispiel wählen kann zwischen Aroa, was ich total feiere, also ich wusste gar nicht, dass es das gibt bis letzten Dezember. Ich gehe zum Zumba, ich gehe zum Step Aerobic, ich kann wählen zwischen Ausdauer und Kraft, wo auch HIT-Training mit dabei ist. Wir haben Physiosport im Angebot. Also Yoga ist mit im Angebot, fällt mir gerade noch ein. Also da ist eine bunte Palette an Möglichkeiten. Vielleicht findest du bei dir in der Region auch sowas, ja, oder eben ganz deinen Vorlieben entsprechend. Genau. Der Bewegung gegenüber steht jetzt natürlich auch die Entspannung. Also wir brauchen beides. Ja, ich war heute mit meiner Kollegin Inga im Insta-Live und habe da auch gesagt, also die Balance zwischen Abenteuer macht's. Wir brauchen Abenteuer genauso wie die Entspannung. Ja. Also finde immer wieder Ruhepausen in deinem Alltag. Und auch hier wieder. Es bedeutet nicht, dass du jetzt sofort jeden Tag eine Stunde meditieren sollst. Überhaupt nicht. Das wäre natürlich super, aber ist für die wenigsten von uns umsetzbar. Ja. Also überleg mal, was dich zur Ruhe bringen lässt. Und gemeint ist hier ausdrücklich nicht, dich aufs Sofa zu setzen vor den Fernseher oder am Handy zu scrollen. Das betone ich ausdrücklich, sondern ich meine wirkliche Entspannung. Ja. Und was weiß ich, das kann erstmal nur sein, dass du zwischendurch mal ein paar kleine Atemübungen machst. Oder so ein 5-minütiger Blick aus dem Fenster, wenn du die Möglichkeit hast, 5 Minuten für dich zu sein, einfach mal entspannt nach draußen zu gucken. Vielleicht hast du was Grünes vor der Tür, wenn du jetzt nicht raus kannst. Oder dich hinzusetzen, einfach kurz die Hände auf dein Herz legen und den Herzschlag spüren. Einfach nichts machen, nur den Herzschlag spüren. Das macht schon ganz, ganz viel aus. Ja. Oder aber, wenn zum Beispiel am Abend, wenn du eine Kerze an hast, einfach mal für ein paar Minuten in die Flamme der Kerze zu gucken, einfach in die brennende Kerze zu sehen. Oder. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Das sind so erste Impulse. Ich denke mal, vielleicht entstehen da bei dir schon Bilder und kommen ganz eigene Impulse. Dir fällt da ganz bestimmt noch viel mehr ein, was man machen kann. Ja, also das ist so, mit kleinen Dingen fängt's an. Wichtig ist immer, dass du es gut in deinen Alltag einbauen kannst, um wieder in diese Balance zu kommen. Ja, also finde diese kleinen Inseln für dich. Und du wirst sehen, dein Bedürfnis danach, wenn du einmal angefangen hast damit, dann wird dein Bedürfnis nach dieser Zeit der Entspannung immer größer werden. Und vielleicht kommt es dann von ganz alleine dazu, dass du doch 15 Minuten meditieren möchtest oder so. Ja, das ist, wer weiß. Das ist immer, was wir mit Freude und mit Leichtigkeit machen, strengt uns überhaupt nicht an. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das durchhalten, am allergrößten. Ja. Genau, das soll es jetzt erstmal auch an Impulsen und Tipps gewesen sein und an Empfehlungen. Es war für den Anfang ziemlich viel Input und wie gesagt, eigentlich müsste ich ein Buch füllen damit. Da gibt es noch so, so viel zu sagen, aber an der Stelle soll es erstmal reichen. Lass mich zusätzlich unbedingt noch erwähnen, dass dich bei all dem, du kennst meine Leidenschaft, die ätherischen Öle und auch Supplemente ganz wunderbar und kraftvoll unterstützen können. Supplemente, der kurze Hinweis, nie einfach so einwerfen, da gerne immer mal testen lassen, was braucht der Körper gerade, wo ist überhaupt ein Defizit, also nicht einfach alles einwerfen. Das muss schon ein bisschen kontrolliert erfolgen, aber es gibt wunderbare Supplemente. Und Werbung an der Stelle, ihr wisst alle, wer mir länger folgt, ich arbeite mit der Firma doTERRA zusammen. doTERRA hat die reinsten Öle der Welt aktuell und die intensivsten Testverfahren und auch ganz wunderbare Supplemente. Ja. Diese Sachen, diese ätherischen Öle, diese Supplements sind pure Natur und so, so hochgradig wirkungsvoll und sie machen uns so vieles so viel leichter. Also das ist, ich kann da reichlich aus Erfahrung schöpfen, nicht nur meine eigenen, sondern auch allen aus meinem Team. Wir tauschen uns da regelmäßig aus. Da gibt es die krassesten Erfahrungen, wirklich. Eine wunderbare Unterstützung. Und deshalb auch möchte ich es nicht unerwähnt lassen. Ja, wenn dich die Öle nicht rufen, fühl dich da nicht genötigt, aber ich möchte es auf jeden Fall erwähnen für alle, die da Interesse haben und da offen sind für diesen Bereich. Also auch hier gibt es noch eine wunderbare, kraftvolle Unterstützung. Ja. Jo, wenn du intensiver in das Thema rund um die Wechseljahre oder in die Ernährungsumstellung oder aber auch in eine ganzheitliche Lebensstiländerung eintauchen möchtest. Oder aber auch in die Welt der Öle. Ne? Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, wenn ich dich unterstützen, dir helfen kann, lass uns das gerne gemeinsam tun. Schau dich gerne mal auf meiner Angebotsseite um, auf meiner Homepage. Ich verlinke das in den Shownotes wie immer alles. Schau, klick dich da mal durch und scroll dich mal durch, schau dich da einmal um. Auch auf meinem Blog gibt es noch so, so viele andere tolle Beiträge. Und mach das ganz in Ruhe. Und wenn dich da was ruft, schick mir gerne eine Nachricht oder buch dir direkt ein Angebot. Ja, aber wie gesagt, schick mir auch gerne eine Nachricht und lass uns da mal ins Gespräch kommen, was dir am besten helfen könnte und wie wir es am besten angehen könnten. Ja. Ach, du wundervoller Mensch. Ich danke dir wie immer total, dass du hier bei mir bist, dass du mir zuhörst, dass du dich von mir inspirieren lässt. Also ich kann nur immer wieder sagen, das berührt mich sehr. Ich bin da sehr, sehr dankbar dafür. Und wenn du das Gefühl hast, dieser Blogpost oder aber, auf dem ich die Zusammenfassung ja schreibe immer, oder aber diese Podcast-Folge, egal was, hilft dir, weiterzukommen in einen ganzheitlich gesunden Lebensstil, teil das gerne. Ja, teil die Podcast-Folge, teil den Blogpost. Das wird mich mega freuen. Natürlich hilft es mir selbst in meiner Arbeit, aber es hilft dann auch vielen, vielen anderen Frauen, auch diese Artikel und diese Podcast-Folgen zu finden. Und das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Das würde mich mega, mega freuen. Ja, ich denke, es ist alles gesagt heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Egal, wann du die Podcast-Folge jetzt hörst, mach's dir schön, gib gut auf dich Acht und tu dir was Gutes. Und du weißt, was jetzt kommt. Du kennst mich lange genug. Gönn dir bitte immer wieder kleine Pausen. Und dann setze ich jetzt hier den Punkt an der Stelle. Danke, dass du da warst, mir zugehört hast noch einmal und alles Liebe für dich. Deine Britta.